Meine Damen und Herren, schöne gute Nacht. Ne, man muss ja sagen, 0 Uhr sind wir wahrscheinlich wieder und die meisten von euch, die treuen Hörerinnen. Und ja, ich würde sagen, wir beide liefern euch hier mit Swiss und Harms für Folge 6. Mit Folge 6 den Soundtrack für eine schlaflose Nacht. Wir lassen euch mit lauter wahnsinnigen Themen zurück. Sprachlos, schlaflos.
Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr.
Was geht? Ey, Christian, wie geht's dir wirklich? Ich hoffe gut, du bist gerade auf Tour. Bitte erzähl mal, was geht ab, wie läuft's?
Sag du erstmal, wie geht's dir wirklich?
Soll ich zuerst sagen?
Ja, mach du mal zuerst, komm.
Ja, mir geht es tatsächlich heute ein bisschen durchwachsen, muss ich sagen. Ich merke gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, der Winter in Hamburg ist ja wirklich räudig, ne? So, ja. Und eigentlich liegt es überhaupt nicht in meiner Natur und man sagt ja auch, als Hamburger beschwert man sich eigentlich auch nicht übers Wetter.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob du diesen Moment als Hamburger auch kennst. Es gibt irgendwann dann immer zwischen Winter und Frühjahr diesen Moment, wo ich so denke, zum Wetter und zum Winter in Hamburg, hör jetzt endlich auf. Ich kann nicht mehr. Du hast mich mürbe gekriegt. Du hast mich da, wo du mich hin willst, jetzt hör einfach auf.
Ja, ja, ja.
Geh bitte weg. Und so geht es mir gerade und ich merke tatsächlich, es war vorhin, ich war waren Familie besuchen und ey, ich bin so weg und ich habe gemerkt, also weggefahren, ich werde auf einmal richtig krank. Kennst du das, wenn man merkt so, ey, es batscht mich gerade richtig.
Hast du dich erwischt oder was? Hast du Grippe jetzt oder was?
Also, die Nacht wird das zeigen, aber ich habe richtig so ein Gefühl von morgen früh kann alles sein. Von ey, fuck, die nächsten paar Tage mache ich gar nichts bis, okay, hat sich wieder weggeschlichen.
Aber on the bright side, ich finde das immer ganz geil, wenn ich weiß, ich habe 2-3 Wochen bis zur Tour und merke vorher so, oh, ich werde jetzt nochmal richtig krank und ich habe noch genug Zeit, wieder gesund zu werden, dann wird man meistens auf Tour nicht krank.
Ja, ihr seid aber natürlich auch viel ausgecheckt als wir. Bei uns sind die letzten 2 Wochen eigentlich leider Gottes nicht der Zeitpunkt, wo wir alle nochmal Kräfte sammeln können und alle nochmal krank werden können, sondern
ja, toll, gut.
Wir haben an allen Ecken und Enden noch wirklich Scheiße zu regeln. Aber alles gut. Ne? Also
okay.
Ist ja auch nicht so, dass man nicht schon irgendwie gefühlt todkrank Konzerte gespielt hat, gearbeitet hat und so weiter und so fort. Ja, insofern, das wird schon passen. Aber erzähl mal, ey, ich möchte heute ganz viel von dir reden, von deiner Tour reden. Wie läuft's? Was geht ab? Wo bist du gerade? Was machst du? Was hast du gegessen? Wie war dein Stuhlgang? Alles. Ich will alles wissen einfach.
Mein Stuhlgang war gut, häufig und mittelfest. Ich habe mich den ganzen Tag richtig mit Absicht scheiße ernährt, nur von Süßigkeiten und Waffeln und Cola, weil ich habe heute einen zweiten Day auf in Folge.
Geil.
In Paris. Es hat fast den ganzen Tag geregnet. Jetzt ist schönes Wetter. Ich gucke gerade wirklich auf Montmartre Sacré-Cœur, diese krasse Kirche. Und die Sonne geht bald unter und
das sagt mir als St. Pauli Bauern natürlich überhaupt nichts, diese ganzen Namen, die du da jetzt gedroppt hast. Aber ich schätze mal, dass das Spots sind, wo man auf Instagram auf jeden Fall gute Punkte mit sammeln könnte.
Ja, ja, genau. Und auf jeden Fall auch, wo du Gott ganz nah bist, ne? Das ist ja ganz wichtig.
Das liebe ich, ja. Okay, damit hast du mich.
Ja, ich weiß. Bussi. Und ich habe jetzt so ein bisschen, was du auch angesprochen hast. Bei mir ist eine ganz komische Mischung, weil ich zum einen, ich habe immer irgendwie Heimweh auf Tour, ne? Also ich bin so ein Zuhausekind und gerade seitdem ich halt Papa bin, ist das halt noch viel schlimmer. So, ich finde Reisen nicht geil, aber ich habe so ein bisschen dieses Frühlingsgefühl. Wir waren jetzt auch in Barcelona vor ein paar Tagen, da war auch schon so ein bisschen geil und ich merke so, oh, ich habe auch wieder richtig Bock auf warme Tage. Aber mir geht's gut, Alter, wir hatten einen so, ich habe es dir auch erzählt und du hast es ja auch mitbekommen, aber vielleicht nochmal für die draußen, die es nicht mitbekommen haben, gerade eher von den Swiss-Fans, wir hatten den heftigsten, schlimmsten Tourstart, den wir ever hatten. Ich war ja im Skiurlaub, wir haben ja noch gesprochen und einen Tag vor Tourstart war in Nürnberg und ich sollte vom Skiurlaub direkt nach Nürnberg und alle haben sich mal lustig gemacht, so, Chris geht Skilaufen, der kommt mit einem gebrochenen Bein nach Nürnberg und müssen die Tour absagen. Und genau einen Tag vorher ruft mich Nick an, unser Drummer, und sagt, Digga, ich habe ein richtiges Scheißproblem. Ich bin gerade mit 253 zu 185 Blutdruck ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Geisteskrank.
Und ich muss hier bleiben. Und für die Nicht-Profis da draußen im Bereich Medizin, dazu gehöre ich auch, ich musste erstmal nachschauen, das ist echt, das ist lebensgefährlich. Das ist so kurz vor, man erwartet eigentlich jetzt einen Hirnschlag oder einen Herzinfarkt. Und die haben ihn jetzt da behalten bis, wir haben jetzt Montag, der ist vor 2-3 Tagen raus, um zu gucken, was es ist. Sie haben zum Glück nichts gefunden, was lebensbedrohlich ist, sondern es war wohl ein allgemeiner Fuck-up so vom Körper. Nick hat mit so ein paar Kleinigkeiten immer so zu strugglen, der musste halt so ein bisschen neu eingestellt werden. Hm. Aber wenn man jetzt mal kurz ihn als Freund vergisst und weiß, ihm geht's jetzt wieder gut und man sich nur die Tour als Gesamtes anschaut, bist du so einen Tag vor so einer Tour und du weißt ja selber, was das jetzt heißt. Wir sind ja ähnlich groß unterwegs mit so vielen Leuten und Truck und jeder Tag kostet tierisch viel Geld und da musst du einen Drummer finden, Alter.
Ey, und es passt einfach so zu eurem Jahresabschlusskonzert, ja. Wo mit Klaas der Fuck-up war und jetzt das. Bro, also...
Aber da muss man, weißt du, so, wer so ein bisschen muckemäßig unterwegs ist, der weiß, wenn du einer der Seiteninstrumentalisten bist, gerade bei so einer Band wie uns, wo viele Leute auf der Bühne stehen, da am Bass oder an der Gitarre einzuspringen, ist nochmal, also sagen wir so, ist ein leichteres Level zu schlucken als am Schlagzeug. Du weißt ja selber, das Schlagzeug ist halt Chef der Band auf der Bühne. So.
Ja,
ist
ja,
halt
voll.
Uhrwerk.
Das der Metronom, der läuft vor allem.
Ja, Alter, wir haben alle angerufen und alle haben sie geholfen von und hätten es auch so viele gerne gemacht, waren aber selber unterwegs, von Subway to Sally über Saltatio Mortis bis hin zu Hämatom, zu allen irgendwie. Und dann blieben nur ein paar übrig, die wirklich Zeit hatten. Und dann hat es der Nico Fan gemacht von Ennis Okay. Der sich ohne Witz, Alter, der hat so Noten von uns bekommen und hat sich den Scheiß noch, der hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen und sich Notizen gemacht und ist innerhalb von 24, also es verging 24 Stunden, nicht mal 24 Stunden von dem Anruf bis zum Soundcheck in Nürnberg am nächsten Tag.
Krass. Und sag mal, hat er, wie viele Shows habt ihr jetzt mit ihm gespielt?
Wir haben 2 mit ihm gespielt, weil er dann nicht mehr konnte und innerhalb dieser 2 Tage, also Nürnberg und München, hat sich einer unserer Backliner, Jörn Schwarzburger, auch ein hervorragender Drummer, der spielt auch bei Joachim Witt und so, hat der sich vorbereitet und gespielt. Und Nick wird jetzt ab Frankfurt, das ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ab heute quasi wieder auf die Tour kommen. Aber weil der sich an diesen neuen Blutdruck, diese neue Blutdruckeinstellung jetzt gewöhnen muss, kann sein, dass er nicht fit genug ist, vielleicht keine ganze Show durchhält. Das heißt, wir haben jetzt so eine Art, wie beim Fußball, so eine Ersatzbank,
wo der Jörn das immer noch dann, drauf das sitzt. Das wäre dann euer Backliner, ne? Der sozusagen die Ersatzbank macht.
Genau, ist einer unserer Backliner, der kann aber auch nicht alle Tage, weil der muss wieder mit Joachim Witt auf Tour. Also haben wir noch einen Freund von uns, der jetzt auch gelernt hat, der Nils von der Band Schattenmann, der jetzt auch noch gelernt hat. Das heißt, wir haben jetzt so eine, wie beim Fußball, wir haben jetzt so eine Ersatzbank. Ja, aber ey, es hat alles geklappt und ich muss dazu nochmal ganz doll sagen, Alter, sich hinzustellen, den Mut zu haben. Du wirst gefragt von einer Band, die vor 1500 Leuten spielt, irgendwie kannst du innerhalb von 24 Stunden dich an die Schießbude setzen, die Eier zu haben, das zu machen und zu sagen, ja, ich mach das. Den Mut, also meinen allergrößten Respekt hier, Nico, wenn du das hörst und Jörn, ihr seid die Größten, ihr seid der Wahnsinn. Also wirklich vielen Dank. Darauf eine Cola, bitte.
Ey, wirklich krasse Typen und man muss sagen, es gibt einfach unfassbar viele Mucker, die richtig krass sind. Ne, die nicht nur musikalisch heftig sind, sondern wo man merkt, die sind auch den Punkrock-Weg gegangen und die sagen so, okay, kriegen wir hin.
Na, ihr hattet doch was Ähnliches. Erzähl doch mal die Geschichte mit Jakob und wo er in Mexiko war.
Oh, genau. Ich will erstmal kurz einen Einwurf machen. Und
ja,
zwar, Leute, ganz kurz zum Verständnis. Wir haben immer noch, ich nehme sozusagen gesondert auf gerade und Chris nimmt sich auf. Und ich habe hier so eine Software installiert. Chris hat mir heute auch so ein Video geschickt zur Pegelentstellung. Ich habe jetzt
richtig schlimm, das Video, ne?
Es sieht ein bisschen, ja, ich wollte. Egal, das sage ich dir im Privaten, was meine eigentliche Nachfrage war. Und es pegelt hier schon zum Teil ein bisschen wild rum. Leute, falls der Sound nicht so gut ist, wir arbeiten dran, aber zur Not. Ich habe heute so einen Spiegel-Podcast gehört. Ey, der Typ war auch, also der zugeschaltete Typ, das war auch wirklich sehr wild. Da dachte ich, also, ne, das passt
ja,
schon.
Aber für die ist ja Internet auch noch Neuland, das ist ja...
Ja, genau, der Spiegel. Genau, bei uns war es tatsächlich, ja, Jakob war in Mexiko.
Letztes Jahr irgendwie Herbst oder so, ne?
Ja, genau, wir hatten relativ lange Pause nach den Festivals und dann sollten wir zum Highfield. Und Jakob wollte, es war auch ein bisschen knapp, aber wir waren ja eingespielt und so weiter und so fort, eigentlich kein Problem. Und dann ruft uns Jakobs Freundin an, ich glaube 6 Tage vorher, sie so, ich weiß nicht, ob wir unseren Flug kriegen. Jakob ist eben im Bad bewusstlos geworden. Und Ey, Digga, dann hat sich rausgestellt, du weißt ja die Story. Er hatte Dengue-Fieber, einen sehr schweren Verlauf, ist zum Glück gesund geworden und auch wieder wohlbehalten nach Deutschland zurückgekommen, nach längerer Zeit. Aber es war echt sehr, sehr dunkle Tage, die er da auch hatte. Also er meinte selber, es gab so zwei, drei Momente, wo er meinte, also ich schaffe es einfach nicht nach Deutschland zurück. So.
Na, man sagt ja auch, Dengue-Fieber ist Knochenbrecherfieber, ne? Soll eine der schmerzhaftesten Sachen sein, die ein Körper aushalten muss bei Krankheiten.
Echt? Ja, es war krass. Ja. Also er meinte, es war wirklich, es war Wahnsinn, so, ne? Und dann haben wir auch innerhalb von 5 Tagen einen Kollegen, Gitarre ist ja auch, ne, du weißt, bei uns kommt nichts vom Band, Gitarre ist auch sehr wichtig, hat ein sehr fitter Mucker, den du auch kennst, Ruben, ist dann eingesprungen, hat sich das raufgeschafft und sehr, sehr gut gemacht. Aber ich wollte eigentlich mit dir über was anderes reden.
Ja.
Und zwar war ich, meine Mutter hat Theaterkarten für ein Stück bekommen von einem Exilrussen, Kirill, wie auch sonst, ne? Kirill irgendwas oder mit Nachnamen Kirill, am Thalia. Und das lief 2 Jahre schon, Barocco, also Barock heißt das. Und es geht irgendwie russische Revolution, es geht sehr viel um Revolution, um sozusagen den Aufstand der Unterdrückten, ne? So. Und es ist eigentlich ein Musical. Und es passt ein bisschen, ne? Es ist so, Barock war ja auch eigentlich, die Welt geht unter und die Leute, die können feiern noch.
Ach doch, warte, ich kenne das, es ist Kirill Serebrennikov.
Irgendwie sowas, genau. Es war zu lang, es war 2,25 Stunden, ich bin ja echt so 1,5 Stunden, 1,75 cool, aber es war 1/2 Stunde zu lang.
Dann guck dir niemals die Nibelungensage als Oper an, das sind 6 Stunden.
Ich weiß,
aber das
ich weiß. Nebenbei. 7 Stunden oder 8, ne?
Oder so, keine Ahnung.
Ey, es war so ein Talent auf dieser Bühne an Menschen.
Ja.
So überwältigend. Kennst du das, wenn man Leuten zuguckt und denkt, also ich habe das sehr regelmäßig, und denkst so, ey, die sind so krass. Ich habe mich irgendwie immer durchgemogelt. Weißt du? Also, keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich größer als die alle. Und genieße vielmehr die Vorzüge des Künstlerdaseins. Aber die sind in dem, was sie machen, in ihrem Kunsthandwerk, sind die so, so viel krasser als ich in meinem. Und das war richtig, ey, ich war wirklich, ich war so überwältigt. Das Stück war auch nicht nur gut, es war, gab's auch, ja, also ich habe da auch meine Probleme mit, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Aber es ist doch einfach immer wieder krass, Leute zu sehen. Und es ist egal was, ob Kunst, Sport, was auch immer, Literatur, die in einer Sache, die sie machen, so aufgehen und so talentiert sind und so dafür brennen und so unfassbar gut sind einfach in dem, was sie machen. Ich bin da rausgegangen, das hat mich so inspiriert wieder. Ich dachte so, boah, es ist einfach Leute, die etwas gut können und dafür gelitten haben und dafür Schwierigkeiten in Kauf genommen haben, das ist einfach das Krasseste auf der ganzen Welt.
Ist das, gehst du aus solchen Sachen nur mit Inspiration und einem positiven Gefühl raus? Weil ich habe das manchmal, wenn ich so übertalentierte Leute sehe, die so gut sind in dem, was ich mache, dass ich zum einen zwar inspiriert bin und manchmal auch motiviert, aber manchmal schlägt das auch ins Gegenteil um, dass ich denke, ich kann überhaupt nichts, Alter. Wo ich denke, so, egal was ich mache, das ist alles Schwachsinn. Ich kann gar nichts und auch kann ich es auch lassen, Alter.
So. Ja, nee, das ist schon auch das, was ich dachte, ne? Ein Stück weit dachte ich so, boah, Digga, das ist so, so heftig. Warum gibst du dir nicht mal ein bisschen Mühe? Ne? Da dachte ich schon so, ja, das ist schon, also die Leute haben auch.
Das sage ich dir doch seit Jahren.
aber es ist so. Ne? Und dann, das meinte ich mit, man hat dann manchmal das Gefühl, von sich durchgewurschtelt zu haben. Man denkt so, ey, unglaublich. Die sind einfach so viel, die haben gefühlt so viel mehr Arbeit in ihre Kunst gesteckt, was ja auch nicht stimmt am Ende des Tages, wenn man sich mal anguckt. Man hat es halt nicht gemacht in irgendwelchen krassen Akademien und so weiter und so fort mit Stipendien, sondern man hat angefangen mit irgendwelchen Pennern in irgendwelchen Hinterhofzimmern mit scheiß Mikros und einem scheiß Computer und es wurde halt immer besser so. Jetzt bin ich bei euch im Studio und das ist ja auch eher so für Obdachlose geeignet. Ey, übrigens, ja, ich danke, dass das geklappt hat mit Eike.
Ah ja, okay.
Ich habe noch meinen Part aufgenommen für Linksradikaler Schlager. Eike, auch so ein geiler Typ.
Genau, weil alle weg sind, die sonst mit dir arbeiten im Studio, sind alle mit uns auf Tour jetzt.
Ja, ja. Zu Recht. Und,
weil, das weißt du, ne, das Benji, der spielt jetzt bei uns in der Band, ne?
Genau. Leute, ja, wer Benji nicht kennt, er hat ganz viel auch mit mir recorded. So ein smoother Typ, also einer der angenehmsten Menschen, die man überhaupt treffen kann, finde ich.
Na, und das ist so ein Typ, ich gucke mir manchmal an, was der so macht und kann und denk so, ich kann gar nichts. Ich wollte dir noch von Revolverheld erzählen.
Stimmt, ey, du weißt nicht, wie mich das umgetrieben hat, als du meinst, du hattest eine körperliche Auseinandersetzung mit, Jörn Schlönvogt von Revolverheld.
Fast, wie heißt er? Johannes Strate,
glaube ich. Johannes Strate, ey, sorry, ich rumpel hier ein bisschen, Leute, ich sitze in meiner kargen Küche, in die es reinregnet.
Ist okay.
Und, genau, bla, erzähl mal bitte.
Naja, also pass auf, das Ding ist, es ist echt lange her und ich habe auch verschwommene Erinnerungen daran, weil ich glaube, es war bei beiden von uns auch Alkohol im Spiel und ich glaube, er kann sich daran wahrscheinlich gar nicht erinnern und der weiß auch wahrscheinlich heute, vielleicht weiß er heute, wer ich bin, weil er vielleicht über ein ESC von uns mitbekommen hat, aber ich glaube, der hat keinen Schnall, wer ich bin und vor allen Dingen nicht, dass ich der damals war, sollte er sich daran erinnern. Das war ein Festival 2007, also wir reden hier von 17 Jahre her. Big Day Out hieß das, irgendwo in NRW, das war so ein, eigentlich so ein Mainstream-Rock-Festival, da waren Beatsteaks, Die Happy, Sportfreunde, Matzen, H-Blocks und so und eben auch Revolverheld. Und ich habe damals Gitarre gespielt in einer Münchner, so eine schräge Alternative-Gothic-Kapelle Big Boy. Ich war da eher so Aushilfe, weil die hatten ihren Gitarristen verloren. Ich habe da so ein Jahr Gitarre gespielt. Und ich sah halt auch damals in der Band so aus, wie ich halt heute irgendwie aussehe. Halt irgendwie komisch bunt geschminkt, irgendwie immer halb Männerklamotten, halb Frauenklamotten, Hauptsache provokant und irgendwie auch noch wilder als heute eigentlich. Und ich weiß, wir waren schon fertig, weil wir waren halt eine kleine Band, wir haben früh gespielt und Revolverheld sollten abends spielen und ich stand auf den Backstage-Toiletten am Pinkeln und dann kommt er rein und ich habe ihn erkannt und dann hat er so einen Spruch mir geflankt, neben mir beim Pissen, der war halt einfach nicht cool, also der sich maßgeblich mit meiner Optik auseinandersetzte und der war auch ausreichend homophob.
Echt? Einfach so? Also ohne, dass ihr vorher ein Wort gewechselt hättet?
Ohne, dass wir vorher ein Wort gewechselt haben. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was es war. Und falls er zuhört...
Oder hast du ihn angepinkelt? Ich weiß das ja von unseren gemeinsamen Crew-Sessions.
Nee,
ich habe auf dieses gegenseitige so wie hast du das genannt? Verbrüderung?
Genau.
Sich gegenseitig... Okay, genau.
Genau, Pissbrüderschaft. Nein,
Pissbrüderschaft.
Nein, ich glaube, ich habe Moin gesagt oder so. Und er hat... keine Ahnung, es kam auf jeden Fall so ein harter Spruch. Und ich war halt damals so ein bisschen schneller außer Fassung zu bringen als heute und hab dann halt gesagt, du pass auf, ich habe auch immer noch eine Hand frei, so, ne? Auch beim Pissen, so. Und naja, eins ergab dann das andere und dann, ich will ja nicht zu doll ins Detail gehen, aber es gab dann eine körperliche Auseinandersetzung, die dann irgendein Seku beendet hat und mich wieder in meinen Backstage gebracht hat.
Hast du gewonnen?
Soweit kam es nicht. Es gab keine Sieger.
Mehr so eine Rangelei.
Glaub, der war.
Und das von so einem glatten Typen, ne, muss man also, das wieder so, wenn der Vorhang fällt, sie hinter die Kulissen, die Guten sind oft schlecht und die Schlechten sind gerissen. So, weißt du, wo man denkt so,
naja,
ja,
aber
Johannes, ne?
Ich denke mir, keine Ahnung, der wird sich nicht dran erinnern. Und wenn ich ihn jetzt hier, wenn das jetzt hier Revolverheld-Fans hören und jetzt wütend auf mich sind, ist das voll okay. Aber vielleicht treffe ich ihn ja irgendwann mal nochmal persönlich, dann können wir als erwachsene Männer vielleicht drüber reden und lachen. Aber ich dachte, nach 17 Jahren kann man so eine Geschichte doch mal teilen.
Christian, ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele Revolverheld-Fans.
Meinst du?
Doch.
Aber hast du dich mal mit irgendeinem Kollegen gebeult? Ja, komm.
Ja, so Spaßbeulerei, ne?
Ja, das war es also aber
Spaß,
nicht. Spaß war das nicht.
Spaßbeulerei ansonsten...
Du hast aber auch keine Ecken und Kanten.
Ich bin so ein glatter Typ. Ich bin halt nicht so crazy wie du damals. neben den Strate gegangen und habe Moin gesagt. Das hätte ich mich nie getraut, so geschminkt, weißt du, so völlig frech da ins Game zu steppen, während der Mann so in Ruhe erstmal suchen und dann pinkeln will, so. Ja, das ist der Dicky. Das war gemein gerade von mir. Ich kenne den gar nicht. Ich weiß gar nicht,
warum. Nein, ich kenne ihn ja auch nicht. Was,
ich bin so eine olle Lester, weißt du, ich bin wirklich so eine Lestermaus auch. Ne? Ich kenne den gar nicht und ich möchte hier mit alles, boah, ey, mein Pegel schlägt aus, merke ich hier. Christian, du machst das schon im Mix nachher. Ja. Alles, was ich hier über den Johannes gesagt hat, wirklich nehme ich zurück. Das ist völlig unbegründet. Ja, pass auf, ich habe mal eine Sache gemacht.
Ja.
Die kann ich hier mal erzählen. Ich habe, es gab früher einen Typen hier in Hamburg, also die Leute, die hier Mucke gemacht haben, damals schon ein bisschen ernsthafter, die waren eigentlich oft connected so in diesem Rap und dann kam R&B-Ding auf, waren wir sehr connected und es gab einen Bekannten von mir, Merzat Marashi, der hat sich mal Rasko genannt, der hatte glaube ich auch DSDS gewonnen oder ist Zweiter geworden, keine Ahnung. Und der hatte ein Songcover gemacht mit DJ Static von den Vibe Kings. Und gab es da Streit. Und es war eigentlich sein Song gefühlt. Er hatte auch die Idee wohl fürs Cover. So, ich kannte natürlich auch nur seine Geschichte, weißt du? Also unterhalte dich mit zwei Leuten, die sich gestritten haben. Jeder hat seine eigene Geschichte und wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der
Mitte. Dazu ganz kurz, dazu habe ich gerade neulich Folgendes gelernt. Bei so einem Streit, auch in einer Beziehung, gehören immer zwei, ne? Sie und ihre blöde Freundin, die ihr die scheiß Ratschläge gibt.
Ja, kenne ich. So, das, okay. Dieser Slavik von
Dings, ja, ne? Genau, sorry. Es tut mir total leid, aber ich musste voll drüber lachen. Cool,
dass du die TikTok-Viral-Charts hier nochmal reproduzierst, Christian. Ja,
aber
cool.
Er ist gut. Okay, so.
Gerne auch für die jüngeren Leute in euren Fankreisen. was soll ich sagen? Boah, du hast mich so big time aus dem Konzept gerade hier gebracht.
Na, der hatte so den Cover-Song da.
Genau. Ich kannte nur die Story, ey, die Vibe Kings haben mich gefickt, so mäßig. Habe ich es aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob Merzat das so gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich dann auf Missglückt Vibe Kings gedisst. Und diesen DJ Static gedisst.
Klammer auf für die Lord of Lost Fans, Missglückt des Swiss Rap-Solo-Albums, erste damals, ne?
Genau, und das war ein Song mit Buddy Ogun, der hat schon ziemlich Welle gemacht für die damalige Zeit.
Ja.
Und ich habe das aus diversen Quellen auch so mitbekommen, dass den Typen irgendwie auch ein bisschen so, nicht therapiert hat, aber das hat den schon irgendwie auch ein bisschen so sprachlos zurückgelassen, so warum, also keine Ahnung, was, warum. Und da habe ich tatsächlich auch gedacht, in letzter Zeit habe ich da öfters dran gedacht, das war so unnötig. Ich weiß weder, was da los war, weder hat der mir irgendetwas getan, noch war ich in der Position, dass Merzat mein bester Freund war, weißt du, und ich da irgendwie Position ergreifen muss. Es war einfach sinnloses Rumgestresse. Dass jemanden von meiner Seite aus auf jeden Fall einen mitgegeben hat, der von dem ich nicht weiß, ob er es verdient hat.
Ja.
Das wollte ich einmal sagen. Also Static, wenn du das hier heute hörst, Bro, I'm sorry. Sehr, 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 sehr unnötige Aktion meinerseits. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Zumal dann zum Beispiel, du weißt doch, Grills FM, da hast du doch auch deine Grills gemacht, oder?
Nee, ich hatte da angefragt. Also, du hast ja diese schwarzen Zähne, ich wollte so eine voll goldene Reihe.
Ja.
Aber ich wollte dann doch welche dich drin lassen kann. Also die goldenen Zähne, die ich habe ich mir von meinem Zahnarzt drauf setzen lassen. Also vielen Dank an Dr. Christian Lampe, hier Zahnarztpraxis St. Pauli.
Ah.
Der hat mir richtig geile goldene Zähne gemacht.
So. Ja, ja, okay. Nee, der Kollege, der das macht, der war auch bei Vibe Kings damals.
Ah, okay. Ja,
auch super nicer Typ, der hat mir natürlich auch, wir haben drüber geredet, überhaupt keine Vorwürfe und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, ich muss eh im Nachhinein, wenn ich zurückblicke auf meine jungen Jahre, muss ich schon sagen, dass ich zum Teil echt ein ganz schöner Mobber gewesen bin. So, ne? Also ich habe schon sehr, ja, böse Zungen, klar, auch aus unserem Umfeld würden sagen, das ist immer noch so, aber das würde ich natürlich direkt von mir weisen. Aber damals habe ich schon sehr streitsüchtig, ne, sehr streitsüchtig und ich brauchte irgendwie diesen Konflikt. Und ich kann dir auch genau sagen, woher das kommt. Ne, ich bin mit zwei Alt-68er Eltern groß geworden und ich wurde als kleiner Junge bei uns in der Gegend wirklich oft in die Tasche gesteckt. Weißt du? Ja. So gemobbt, klein gemacht und so weiter und so fort. Und irgendwann kam ich dann in so ein Alter, wo ich wirklich zum ersten Mal gemerkt habe, dass wenn du halt auch dich nicht hauen lässt, dich nicht rumschubsen lässt, sondern das zurückmachst, wirst du respektiert. So. Und das ist dann in das Gegenteil umgeschwungen, weißt du, dass es zu viel wurde, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss immer überall sehr offensiv reingehen, weißt du, und die Leute immer fordern, challengen und so an die Wand drücken, damit es mir nicht passiert. So habe ich das natürlich damals nicht gesehen. Heute sehe ich das so und muss schon sagen, im Nachhinein betrachtet war, also ja, manchmal, wenn ich Leute von früher treffe, denke ich so, wow, das war nicht so korrekt. Und die sind dann wiederum immer ganz überrascht, dass man mit mir auf einmal ein relativ normales Gespräch führen kann. So. Ja. Was warst du für ein Kind, Christian?
Ich war eigentlich ein extrem friedfertiges Kind und auch in der Kindheit hatte ich vor Konflikten und gerade auch vor körperlichen Auseinandersetzungen eigentlich immer eher Angst. Bin auch immer weggelaufen. Ich war mir auch nie peinlich wegzulaufen. Ist es auch heute nicht, weil ich immer so dachte, ey, ich brauche meine Finger, um irgendwie Instrumente zu spielen, bevor ich mir die kaputt haue. Das hat sich dann, als ich so Anfang 20 war, als ich auch so diese harte Phase hatte, auch so in dieser kurzen Drogenkarriere, die ich hatte, wo ich irgendwie, wo auch sich ganz andere Aggressionen aus mir rausgearbeitet haben, hat sich das für so ein paar Jahre geändert. Also wo ich irgendwie so ein bisschen das nachholen musste, hatte ich das Gefühl. Und teilweise, ich würde jetzt nicht sagen, körperliche Auseinandersetzung willkommen geheißen habe, aber ich habe es dann schon doller provoziert zum Teil und es drauf ankommen lassen. Einfach, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss das mal erleben, was im Nachhinein völlig dumm war. Aber vielleicht habe ich das gebraucht. Ich weiß nicht warum. Ich musste irgendwie wissen, ein paar Mal, wie das auch ist, sich zu schlagen, um irgendwie das für mich abzuhaken und um festzustellen, ich finde es scheiße. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ja.
Und aus heutiger Sicht völlig dumm, wo ich mir denke, ey, ich hätte es doch auch einfach so friedfertig lassen können, weil ich habe Leuten wehgetan, mir haben Leute wehgetan, es hat nichts Gutes mit mir gemacht und es hat mich auch nicht stärker gemacht oder härter oder charakterlich gestärkt oder so. Oder auch nicht zu einem...
Es hat aus dir einen strammen Deutschen gemacht, einen strammen Deutschen.
Ja, genau, so. Aber keine Ahnung, ich hatte so eine schöne und positive Kindheit, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich musste nachher irgendwie so ganz bewusst Dreck und kaputte Sachen und auch kaputte Lebenseinstellungen für eine ganze Weile in mein Leben lassen, um das irgendwie für mich abzuhaken. Als hätte ich es mal gebraucht, so.
Aber ich finde, das ist auch so wichtig, ne? Also es gibt ja immer diese Leute, die zum Beispiel ihre Kinder oder sich selber immer vor allem bösen und so beschützen wollen. Weißt du,
ja. Oh,
das, da gehen sie nicht hin, das meiden sie und alles soll immer möglichst glatt laufen. Und ich denke immer, dass man sich selber und Menschen keinen Gefallen tut, also Kindern zum Beispiel, wenn man sie versucht vor allem zu beschützen. Weißt du, weil es ist am Ende des Tages, glaube ich, total wichtig für den Menschen, sich auch in verschiedenen Situationen kennenzulernen, weißt du? Also, wenn du nicht weißt, wie scheiße schmeckt, dann schmeckt dir irgendwie auch, ja, das gute, ich sag jetzt Steak, ne, so, schmeckt dir dann, da weißt du gar nicht, wie gut das schmeckt, so, ne, und ich denke immer, ich bin so dankbar dafür, dass ich irgendwie, dass ich so groß geworden bin, weißt du, dass ich sehr früh irgendwie Drogenabhängige gesehen habe, Punkers, die rumgegammelt haben, Leute, die sich geprügelt haben, weißt du, weil das natürlich irgendwie auch Teil unseres Lebens ist, es hat etwas Existenzielles, so, weißt du, und ich weiß nicht, ich finde, es gehört dazu und ich finde auch Gewalt nicht immer verkehrt. Also heute, ich mag überhaupt nicht Gewalt. Ne? Also ich versuche das echt auch zu umgehen. klappt mal mehr, mal weniger, so, aber grundsätzlich finde ich das total, weil wie du sagst, es ist natürlich ein Mangel an Worten, wenn du schlägst.
Ja.
So. Oder es ist pure Unterdrückung. Aber es hat auch immer mit dem Klientel zu tun. Ich war zum Beispiel am Wochenende in Neugraben und da war so ein antifaschistischer das ist so ein Fight-Event. Ne? So Muay Thai-Gyms aus Norddeutschland und sogar auch aus Kopenhagen. Da hat ein Bekannter von uns gekämpft. Ey, und es war so ein sympathisches Publikum.
Ja, aber das ist ja was anderes. Also für mich hat MMA nichts mit Gewalt im herkömmlichen Sinne zu tun. Das
ich
ist
sag ein, nur, es hat natürlich schon auch eine, weißt du, also es zieht natürlich schon auch gewisse Kreise an. Also wenn du zu so einer
Kickbox-Fight-Night
gehst oder zu einer Boxcon, da hast du da irgendwelche Kutten, da hast du da Milieu. Verstehst du? Das ist super unangenehme Atmo. Ne? Und das war so eine angenehme, nice Crowd. Ich habe mich da richtig wohl gefühlt, muss ich sagen. Obwohl sich gehauen wurde.
Was du sagst mit Kindern und Beschützen und so, ne? Da warte mal ein paar Jahre ab, weil das Ding ist zum Beispiel, ich bin jetzt genau in meiner Rolle als Vater bei einem Kind, was bald 13 wird, und sich immer mehr frei bewegt, ist man viel mehr damit konfrontiert, was es tatsächlich heißt, sein Kind loszulassen. Das sagt, ja, wir machen irgendwie da, keine Ahnung, eine LAN-Party, die ist in dem Stadtteil und ich komme da schon irgendwie hin und komme auch irgendwie wieder zurück und voll cool. Und du denkst dir so, ja, mit 12 bist du auch mit der S-Bahn durch Hamburg gefahren und das war alles cool. Und jetzt bist du auf einmal Elternteil und siehst deinen 12-Jährigen und siehst aber, wenn du einen 12-Jährigen anguckst, auch immer noch einen 5-Jährigen.
Ja, ja.
Weil das halt dein Baby ist. Und du musst loslassen und nicht verkrampft sein und einfach nur ganz nett und cool sagen, ey, Digga, ne, aber wenn ich dich abholen soll, mache ich kein Problem. Ansonsten viel Spaß und du lässt den einfach los. Und ich sag dir, wenn Rosa in dem Alter ist, wo du sagst, man muss auch mal Scheiße fressen und du musst sie loslassen, das ist ein ganz anderes Gefühl. Als Mika so alt war wie Rosa jetzt, habe ich auch gedacht, ja, alle Freiheiten später, ganz easy. Sobald du damit konfrontiert wirst, dass du dein Kind wirklich auf einmal loslassen musst, das ist nicht leicht, Alter. Ey, das ist echt.
Bro,
und wir reden über nichts Schlimmes. Wir reden über, ich fahre mal zu einem Freund in einen anderen Stadtteil. Und da denkst du manchmal fuck.
Rosa wird immer mit Butterfly rausgehen, Christian. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ne? Und mit einem Cousin oder zwei Cousins von ihr. Dann ist doch alles gut.
Aber du, ich weiß nicht, ob du. Ich habe ein wirklich richtig, richtig ernstes Thema, was mich wirklich beschäftigt. Und auch extrem schockiert hat, weil ich, und ich brauche da wirklich mal so Hilfe bei einer, was heißt Hilfe bei einer Meinungsbildung? Ich brauche mal eine andere Meinung. Und zwar ist es wahrscheinlich eines der schlimmsten Themen überhaupt, gerade als Eltern, wenn man drüber nachdenkt. Ich bin in den letzten Tagen viel konfrontiert worden mit Dokus über Pädophilie, Hebephilie, Kinderpornografie etc. Und dort gab es dann in Kommentarfeldern und in Auseinandersetzungen und auch Links zu bestimmten Artikeln, wo es darum geht, was ist eigentlich mit KI-Kinderpornografie? Inwieweit sollte man Pädophile, die nicht zu Tätern geworden sind, weil man muss ja sagen, es gibt doch viele pädophile Menschen, die nie einem Kind was antun, sondern einfach diese Neigung haben, inwieweit sollte man das vielleicht legalisieren, KI-erzeugte Kinderpornografie, die also nicht echt ist, wo keine echten Kinder leiden, denen zur Verfügung zu stellen, um sie vielleicht davon abzuhalten, dadurch, dass sie ihre Befriedigung dadurch bekommen, vielleicht irgendwann zu Tätern zu werden. Boah, sollte man... Ja, also du merkst, worauf ich hinaus will. Sollte man...
So ein Thema jetzt
Sexspielzeug, Alter. Ja, also wir können das auch abschneiden, aber ich brauche da mal... Weil ich bin mir da total unschlüssig drüber. Das ging so weit tatsächlich, wo ich dachte, so krass... Also was denkst du darüber?
Das ist jetzt sehr mein erster Gedankengang dazu, ne, den ich irgendwie, ich muss dazu sagen, wahrscheinlich auch aus so einer Art Selbstschutz habe ich mich mit dem Thema und der Diskussion darum, ehrlich gesagt, noch wirklich nie so beschützt, ne? Beschäftigt. So.
Ich auch nur ein bisschen, weil ich meinem Kind immer sagen musste, dass es sowas gibt. Damit der in der Lage ist, Leute, die einen auf der Straße anquatschen, zu erkennen, was die wollen.
Also,
Aber.
ich glaube tatsächlich, ne, also ich habe grundsätzlich erstmal immer ein Verständnis für psychische Störungen und für psychische Krankheiten. So, verstehst du? Also, wenn Leute zu mir sagen, ich habe eine Depression oder ich habe Angststörungen, ich leide an Schizophrenie und so. Das sind so Sachen, die ich, also Schizophrenie nicht, aber Depressionen und Angststörungen, das kann ich total nachvollziehen, so, weißt du? Also
Ja.
bin der dann der so und werde das wahrscheinlich noch oft an diese Orte gehen, so, ne? Das ist Teil meines Lebens zumindest, dass ich mich ab und zu diesem, ja, dieser inneren Hölle stellen muss. Und ich kann das immer, wenn Leute mir das sagen, haben die zuallererst immer meine größte Solidarität. Weißt du? Weil ich halt
Ja.
denke, wow, ich kann ein Stück weit, so, ich bin jetzt nicht suizidal oder je gewesen oder so, aber ich kann ein Stück weit nachvollziehen, an was für einem Ort du dich gerade befindest.
Du kennst den Abgrund.
So, genau. Ich war wahrscheinlich nie so nah dran wie ihr, aber ich weiß, wovon wir reden und ich weiß die Dunkelheit, die an diesem Ort herrscht. So.
Ja.
Und ich weiß aber auch, dass am wichtigsten ist, in solchen Situationen mit Menschen zu reden. Verstehst du? Also sich noch weiter einzuschließen und sich damit alleine auseinanderzusetzen, führt meiner Meinung nach immer näher an den Schlund. Und ich glaube, wenn Leute diese Neigung haben, ja, dass sie irgendwie merken, sie fühlen sich zu kleinen Kindern gezogen, dann ist das eine psychische Störung, wo ich in erster Linie erstmal sagen muss, ich kann mich dann überhaupt nicht reinfühlen. Verstehst
Nee,
du?
ich auch
Ihr
nicht.
habt erstmal nicht meine Solidarität, weil ich kann das nicht nachvollziehen. So. Nichtsdestotrotz muss ich das auch nicht. Und wenn die Wissenschaft sagt und die Medizin sagt, ja, das ist eine Störung,
Ich bin
dann
da auch,
finde ich
muss ich
das
sagen, völlig mitleidslos, ne? Also bei
total. Also,
Sexualstraftätern gegenüber
ne,
Kindern, also
dann
völlig.
finde ich halt, dann ist es schon deine Aufgabe. Also ich hatte mal einen Fall gehört von einer Frau, die einen Bruder hatte, die ist Mutter geworden und ihr Bruder hat ihr gestanden, dass er sich zu Kindern hingezogen fühlt. Dass er, wie
Ja.
du dein Beispiel, dass er noch nie was gemacht hat, dass er das ihr sagen muss und dass er sich halt ja, sehr unwohl fühlt, mit diesem Kind zu sein. Und
Ja.
dann haben die zusammen, soweit ich das jetzt weiß, richtig erinnere, hat er sich in Behandlung begeben und es war sozusagen ein transparenter Austausch, ne? So, über diese Sache. Und man hat am Ende davon gezehrt, dass er den ersten richtigen Schritt gemacht hat und sich
Ja.
eben nicht mit Kinderpornos, ob die jetzt, und da ist mein Punkt, ob die jetzt KI sind oder nicht, weißt du, sich nicht damit zurückgezogen hat, sondern darüber geredet hat und auch das wie eine Krankheit behandelt hat, verstehst du?
Ja.
Also es ist ja auch, wenn du AIDS hast und jemanden kennenlernst, dann ist es ja auch deine Pflicht zu sagen, du, hör mal zu, ich bin HIV, also AIDS hast du dann noch nicht, aber ich bin HIV-positiv, aber meine
Ja.
Werte sind durch die Medizin komplett runtergedrückt. Ich will aber, dass du es weißt. Verstehst du? Das ist so eine Form der Transparenz, die ich für wichtig halte.
Ja.
Natürlich ist, finde ich, davon besser und schlechter zu reden, es fühlt sich erstmal sehr, sehr zynisch an,
Ich
aber
weiß genau, was du meinst. Bei dem Thema weiß man generell nicht, wie man seine Worte wählen soll. Es ist super schwierig.
natürlich ist es in meinen Augen besser, wenn so jemand etwas eh konsumiert, dass er etwas konsumiert, wo keine Kinder zum Opfer geworden sind. Verstehst du?
Na, die Frage ist, wenn man vor der Entscheidung steht, zu sagen, sollte man sowas unter Strafe stellen, wenn es auf der anderen Seite vielleicht dafür sorgt, dass wirkliche Kinder geschützt werden, dass keine Kinder mehr für das Drehen von kinderpornografischem Material entführt und gezwungen werden und so weiter, weil die Nachfrage anders gedeckt wird? Oder ist es so grundsätzlich falsch, dass man diesen Drang bei jemand gar nicht füttern sollte?
Digga, was für ein Thema du hier aufmachst, Alter.
Naja, weil ich bin mit diesem Thema quasi bei den letzten Off-Days und auch gestern habe ich einfach, ich klicke mich gerade durch so Reportagen. Ich bin mit mir alleine gern bei Off-Days und dann bin ich von einer zur anderen gestolpert und es hat mich nicht mehr losgelassen und ich bin mit meinen Gedanken quasi alleine. Du bist der erste Mensch jetzt, den ich dazu fragen kann, wie er das auch sieht, weil ich es einfach auch nicht weiß. Ich weiß nicht, sollte man sagen, es schadet kein echtes Kind darunter, vielleicht ist es eine Präventivmaßnahme, dass noch weniger Kinder drunter leiden. Oder darf man das überhaupt gar nicht füttern? Das ging so weit in einigen Artikeln und Auseinandersetzungen, dass es hieß, naja, du kannst dir zum Beispiel auch, also zum Beispiel Sodomie ist auch verboten. Du kannst dir aber einen Pferdeschwanz-Dildo kaufen. So, und dann hat einer gesagt, ja, was ist denn? Es gibt ja auch so Sexspielzeuge für Männer mit so Abdrücken von irgendwelchen Vaginas, von Pornodarstellerinnen und so. Sollte man, wenn man jetzt sowas macht von einer Neunjährigen, sollte man das verbieten? Jetzt nicht von einer echten, aber halt nachempfunden. Ich weiß, das Thema ist super, super schlimm. Ich finde es, darüber zu reden, da wird mir schon schlecht. Aber wenn du jetzt vorstellst, da hat jemand sein Sexspielzeug, was quasi so aussieht wie eine Neunjährige und es hindert ihn daran, tatsächlich sich an einer zu vergehen. Wenn doch Pferdepimmel erlaubt sind, sollte man das erlauben? Alles in mir schreit erstmal nein und dann denke ich so, aber hilft es vielleicht? Und ich komme auf keinen grünen Zweig. Ist auch egal, du weißt ja, ich versuche immer dieses Point of View Ding, ich versuche immer Perspektiven einzunehmen in verschiedene Seiten. Und an dieser, also da schaffe ich es nicht, über mich hinauszuwachsen. Das ist wie darüber nachzudenken, dass das Universum unendlich ist und was ist eigentlich dahinter. Ich komme auf keinen grünen Zweig.
Ich weiß nicht, das sind ja natürlich auch, man sagt immer, einem Menschen das Leben zu nehmen, ist das Schlimmste, was du tun kannst. Das mag stimmen, aber ich glaube, dass es Sachen gibt, die weitaus schlimmer sind als der Tod, weißt du? Und das ist es, für mich ein Leben zu leben, was eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben schon gestorben, also weißt du, dich getötet hat und du musst dich damit den Rest deiner lebendigen Zeit durch die Gegend schleppen.
Ja, wie du gerade gesagt hast, dass das Leben zu nehmen. Du kannst Menschen das Leben nehmen, ohne sie umzubringen. Und das genau passiert bei Kinderschändung.
Weißt du, einem kleinen, schutzlosen Wesen, nur weil du es kannst und weil es dir irgendwie es dir Freude bereitet oder Lust bereitet, so etwas anzutun, das lässt mich halt einfach wirklich, also es gibt nichts, keinen Punkt, an den ich komme, wo ich sage, ja, das ist halt der Trieb, weißt du, ich finde, am Ende des Tages, wir Menschen, was uns vom Tier oder vom Primaten unterscheidet, obwohl die oft auch besser sind als wir, ist, dass wir die Möglichkeit zur Impulskontrolle haben. So, und egal wie absurd deine, weißt du, oder wie ekelhaft und wie abgründig deine Traumsexualität ist, ja, ob das jetzt mit Tieren oder Kindern ist, du bist doch trotzdem noch ein Mensch, der weiß, dass das Schlimmste ist, was du einem kleinen Lebewesen, was gerade anfängt, in dieser Welt hier Fuß fassen zu wollen, antun kannst. Das ist doch, das weißt du doch. Und dann ist es auch scheißegal, was du, weißt du, da musst du einen fürs Team nehmen und musst sagen, ey, ich beschäftige mich einfach nicht mit Sexualität. Verstehst du? Ja, dahin fühle ich mich hingezogen, aber Ich, keine Ahnung, also...
Also es ehrt dich, dass du das so siehst, und das macht dich, dass das zeigt, was du für ein Mensch bist, dass du sagst, wir alle sind doch Menschen und es muss doch einen Punkt geben, wo wir das merken. Ich hatte eine ähnliche Diskussion mal mit hier Dr. Marc Benecke, den kennst du ja auch vom Hören, genau. Wahrscheinlich.
Geiler Typ, großer Fan.
Genau, der ganz viel sich auch damit beschäftigt, also Morde aufgeklärt hat, die meistens mit irgendwelchen sexuellen Zielfantasien zu tun hatten. Fast alle Morde in diese Richtung, die aufklärt sind, waren irgendwie triebgesteuert. Und der sagt tatsächlich, es gibt Menschen, die so weit entweder entmenschlicht worden sind oder sich selbst davon entfernt haben, dass die das, was du gerade erzählt hast, gar nicht mehr so empfinden können. Also, dass die dieses Gefühl von Recht und Unrecht gar nicht mehr haben. Ey, Marc wäre tatsächlich mal ein guter Gast für diesen Podcast, muss ich sagen. Weil das ist so eine Frage, den würde ich ihm wirklich gern mal stellen. Was ist eigentlich mit Kinderporno-AI?
Ja, es ist natürlich auch immer die Frage nach dem Bösen, weißt du? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es den Menschen gibt, der durchgehend einfach in allem, was er tut und was er... Also ich glaube, dass Boshaftigkeit natürlich auch immer was mit einer unfassbaren Egozentrie und einem Narzissmus zu tun hat, ne? Dass man natürlich das Gefühl hat, ey, diese Welt hier dreht sich um mich, und wenn das mein sexueller Wunsch ist, dann muss das auch so geschehen. Hä? Ja, ich brauche das doch. Verstehst du, was ich meine? Und das ist ja schon ein Wesenszug, also jetzt nicht in der Ausprägung, um Gottes Willen, aber das sieht man ja selber auch an vielen Leuten. Also ich habe auch früher, ne, wo meine Kreise noch ein bisschen unsolider waren, will ich das mal nennen.
Auch, schönes Wort.
Auch, ja, bisschen unsolidere Kreise. Jungs erlebt, die Sachen im Bereich von Gewalt und Unterdrückung und einfach von das Recht des Stärkeren ausnutzen, einfach durchgezogen haben und da überhaupt keinen Blick drauf hatten, wie falsch das ist. Und es einfach damit für sich gerechtfertigt haben, ja, Digi, aber das ist mein Ziel. Wenn ich das nicht mache, macht er das bei mir. Ja. Wenn ich hier keinen Punkt setze, dann verstehen es die anderen nicht. Alle lachen über mich.
Ja, aber klar, aber das ist ja bei, sorry, wenn ich es jetzt mal so sage, bei Kinderfickern ein ganz anderes Thema. Du kannst ja nicht sagen, wenn ich das Kind nicht ficke, dann fickt es mich.
Nein, aber ich will damit nur sagen, worauf ich hinaus will, jeder findet ja irgendwie, der so etwas macht, findet ja in solchen Situationen ein Narrativ, mit dem er das für sich rechtfertigt.
Ja, ich verstehe.
Also keiner steht ja morgen, auch der Kinderficker steht ja morgens nicht auf und sagt, und redet sich ein, ich bin ein schlechter Mensch. Sondern er sagt, hey, klar, das war nicht so gut, was ich mir da angeguckt habe oder was auch immer, und dass ich da, verstehst du? Aber irgendwie rechtfertigt er sich, wie du sagst, und das ist ja auch Fakt. Das, was heißt Fakt? So mein Crime-Podcast-Hörer Faktverständnis, dass viele Leute, also es gibt diesen schönen Spruch, hurt people hurt people. Verstehst du? Und da sind wir wieder beim Punkt. Und viele von diesen Leuten sind einfach in ihrer Kindheit misshandelt worden. Nicht immer sexuell, aber auch körperlich. Und das Einzige, was denen Freude bereitet, wo sie das Gefühl haben, irgendwie sich was von der Welt zurückzuholen, ist, wenn sie solche Macht über andere ausüben können, die genauso unschuldig sind, wie sie damals waren. Sie versuchen, das gleiche System, die gleiche Problemstellung irgendwie für sich anders aufzulösen, verstehst du? Und also, sage ich jetzt mit meiner Stammtischpsychologie, aber...
Naja, aber dafür ist doch so ein Podcast-Gespräch da. Wir sagen ja nicht, dass wir Experten sind, sondern wir versuchen, Blickwinkel einzunehmen und auch so ein schwieriges Thema irgendwie als Mensch zu diskutieren. Also ich glaube, niemand, weder ich erwarte es von dir noch irgendjemand, dass wir hier tatsächlich mit irgendeiner Expertenmeinung rauskommen und den Sachverhalt lösen. Das schaffen ja nicht mal die Experten.
Es ist Horror. Es ist auf jeden Fall Horror.
Wenn man sich fragt, so geht das eigentlich schlimmer als das zu tun, Kinder zu missbrauchen, aktiv. Was mich noch mehr schockiert hat, war der Fall, und da gibt es mehrere von, wurde einer ganz explizit beschrieben, von der Mutter, die ihre Kinder oder ihr Kind teilweise im Säuglingsalter bereitgestellt hat für Kinderficker. Also denen, die Kinder gegeben hat, freiwillig oder für Geld. Oder denkst du, Alter, was muss... Das zerreißt mich, wenn man weiß, wie das ist, sein neugeborenes Kind im Arm zu haben und zu merken, da ist jemand, für den würde ich sterben auf der Stelle, und dann zu wissen, es gibt Leute, die sind in der Lage, das zu tun. Versagt bei mir jegliches Mitleid. Da kriege ich Mordlust, wirklich.
Es gibt Leute, die sind einfach emotional, ethisch und was ihren Wertekompass angeht, so verwahrlost. Ne? Also das muss man ja sagen. Und das
ist ein gutes Wort dafür, ja.
Ja, es ist verwahrlostes Leben. Und man muss am Ende natürlich auch sagen, dass wir eigentlich auch, ich will jetzt nicht groß die Kapitalismuskritikkeule hier, also Heiner Müller war das, glaube ich, hat gesagt, der Holocaust war der Altar des Kapitalismus. Ne, quasi der Mensch reduziert auf sein Zahngold. Das ist die Endkonsequenz des Kapitalismus. Und keine Ahnung, also wenn ich so durchs Internet slide und gucke und was Menschen von sich geben, was Menschen so tun, bin ich manchmal schon, also zu wem Menschen aufschauen auch, weißt du, wir waren letztens da bei Enes, wie hieß der, war ja gar kein Türke, Devin Schuller, also die Vorbilder unserer Zeit sind halt keine Menschen, die gelesen haben, oft, ne? Natürlich nicht nur, ich rede vom breiten Teenie-Publikum, von dem, was wir als unsere Zukunft bezeichnen würden. Ich sehe keine Superstars, die lesen, die zeigen, wie wichtig es ist, eine coole Ausbildung zu haben, die vorleben, dass es nicht so wichtig ist, reich zu sein und alle anderen irgendwie out zu performen. Ne? Ist auch richtig so ein Hurensohn-Wort, out performen. Sondern, dass es wichtig ist, ein wertvoller Teil der Gemeinschaft zu sein. Und dass das Wichtigste und das Schönste, was wir haben, am Ende immer die Gemeinschaft ist, in der wir leben. Und dass in einer Gemeinschaft, die gesund ist, die Menschen auch eher gesund sind. Und dass in einer Gemeinschaft, die gesund ist, die Menschen einander helfen und einander geben und einander zuhören. Und wir leben halt in Zeiten, in der anderen helfen als schwach gilt, in der es darum geht, alle anderen out zu performen, in der es darum geht, besser, krasser, reicher, berühmter zu sein als alle anderen. Und wer das nicht ist, ist eh ein Loser. Und verstehst du, das ist irgendwie so der Zeitgeist, und die Kids schauen zu Leuten auf, die nichts können. Ne? Es gibt ja auch immer diese Diskussion Inhalt versus Form. Was ist wichtiger? Heute ist nur noch Form. Also wir gucken uns da irgendwelche Leute an mit Millionen Klicks. Bro, die gar nichts, also verstehst du, wenn wir von diesem Musical reden, die nichts können. Die können nichts. Ne, man kann jetzt natürlich sagen, die verkaufen sich gut, die entertainen die Leute irgendwie, ja, aber darum, es geht nur noch darum. Ne? Es geht nicht mehr darum, irgendwie in etwas geil zu sein und vor allem auch ein geiler Mensch zu sein, sondern es geht darum, abzureißen. Weißt du,
es im Sinne ist, es ist viel, viel Form, wenig Inhalt in letzter Zeit.
Genau. Ja. Es geht abreißen im Sinne eines kapitalistischen Geistes. Und das ist, wo soll das hinführen? Ne? Und es ist, keine Ahnung, ich habe eh so die ganze Zeit so eine 1920er Jahre Stimmung und so was Dystopisches. Und das gefällt mir auch ein Stück weit. Ich will zum Beispiel mit Martin, wir wollen nach Kiew fahren demnächst, nach der Tour. Und da ist es ja auch so, ey, das ist eigentlich auch barock pur wieder. Ne? Also, ey, die leben da auf Messerschneide, es kann überall immer mal eine Bombe fallen, ein paar hundert Kilometer weiter ist der Krieg on fire, viele Häuser sind zerbombt und die feiern aber so ihr Leben, verstehst du? Und raven und machen Partys und so weiter, und ich muss das sehen, weißt du? Dieses, es hat auch, der Weltuntergang hat auf mich auch etwas sehr, also auf Englisch würde es so thrilling, weißt du? Es irgendwie gefällt mir. Und manchmal denke ich so, ja, wenn das Ding untergeht, ich will dabei sein und ich will's, weißt du, ich will tanzend auf dem Rave dabei sein und nicht auf meiner Couch vergammeln.
Ich kann das von außen nachvollziehen. So, wenn ich dich, ich stelle mir dich gerade vor wie so eine Person in so einem Film. So ein bisschen wie die Person bei, die Frau bei Independence Day, die auf dem Wolkenkratzer steht und genau unter dem ersten Raumschiff, was den Laserstrahl abfeuert, steht und sagt, ja, holt mich. Aber ich selber als Person kann diesem Weltuntergang, in dem wir irgendwie schon drin sind, keinerlei Romantik abgewinnen. Okay. Überhaupt nicht. Das zerstört mich. Und ich würde auch nicht nach Kiew fahren, solange in diesem Land Krieg ist. Das würde ich nicht übers Herz bringen. Das habe ich irgendwo mal mir und meinem Kind versprochen. Das könnte ich nicht.
Oh, jetzt hör doch mal auf, die Kinderkarte zu spielen. Ja, du bist Vater.
Ist so. Sonst hätten wir schon lange ein Konzert gespielt. Nee, bist du nicht.
Überhaupt können die
nicht.
Leute ja mal schreiben. Es ist ein schlechter Vater. Wenn er nach Kiew fährt.
Nee, es ist einfach zu viel. Ich weiß wahrscheinlich, keine Ahnung, muss wahrscheinlich nur in. Es gibt so viele Städte in Europa, wo du hinfährst und schneller ein Messer am Rücken hast, als dass dir in Kiew eine Bombe auf den Kopf fällt. Also das ist klar. Aber das würde ich nicht übers Herz bringen.
Okay.
Aber Kiew wird wird das erste Konzert sein, sobald der Krieg da vorbei ist, was wir spielen. Also wir waren kurz vorm Krieg.
Wenn du dann noch eine Gitarre halten kannst, sag Bescheid.
Ja, das kann ewig dauern. Also es ist total krass. Ich habe ja auch viele bekannte Freunde, Kollegen, es gibt viele Fans bei uns. Wir waren kurz vor der Pandemie, waren wir 3 Konzerte in der Ukraine und das war Ukraine-Russland-Tour, beides so hintereinander, weißt du so. Und viele von den Städten, wo wir waren, die gibt's so quasi. So was wie Kharkiv oder so. Es ist quasi dem Erdboden gleich gemacht. Das gibt's.
Echt? Habt ihr in Kharkiv gespielt?
Wir haben in Kharkiv gespielt und wir haben noch überlegt, wir wollen da wieder hin und ein Musikvideo drehen, weil es war direkt neben der Venue war so ein Vergnügungspark, wo wir dachten, der hat zu. So, da war eine völlig verrostete Achterbahn und so verrostete Karussells, das sah aus wie keine Ahnung, bei Terminator 2, nachdem die Bombe eingeschlagen hat. Und wir dachten, das ist zu. Und dann saßen aber in den Häuschen so Leute, die haben Geld genommen, du konntest da eine Fahrt drin machen in den Dingern. Und wir gesagt, wir wollen in diesem abgefahrenen, kaputten Vergnügungspark ein Video drehen. Dann kam die Pandemie und dann kam der Krieg und jetzt wird wahrscheinlich von dem Ort auch nichts mehr übrig sein.
Alles TÜV geprüft war das bestimmt.
Das sowieso. Nee, also es ist für uns total krass. Es ist eine völlig absurde Situation. Wir haben ein Profil mit Lord of Lost auf dem sogenannten russischen Facebook, VK, Willkontakte. Mhm. Und da haben wir 2 Admins, 2 Mädels. Die eine ist Ukrainerin, die andere ist Russin. Das sind beste Freundinnen. Und die Russin, die ist aus Russland irgendwie weggeflüchtet, wohnt inzwischen woanders. Und die Ukrainerin, die wohnt irgendwo in der Nähe von Kharkiv. Mhm. Noch. Das heißt, ich habe tatsächlich, wenn ich möchte, ist der Frontbericht eine Telegram-Nachricht weg. Und jedes Mal, wenn ich frage, wie geht es dir, ist das, was ich zu hören bekomme, völlig, das zieht mir völlig den Boden unter den Füßen weg. Und das ist nach wie vor dort so.
Ja, es hat, also versteh mich nicht falsch. Ne? Mein Antrieb ist weniger so ein, wie nennt man das so, Dark Tourism, ne? Also so ein, oh, ich gehe dahin, so als Westler miet mich da ins schickste Hotel ein und weißt du, und schau mir da deren Elend eine Woche an und verpiss mich wieder, sondern.
Das habe ich auch nicht so verstanden.
Man hat da ja auch, ich habe da so geile Leute kennengelernt, Diggi. Also so.
Ihr habt da gedreht, geile, ne? Auch.
Ja, wir haben da linksradikaler Schlager gedreht. Und ja,
aber auch 2020 oder so.
Nee, 2021, ein Jahr vom Krieg. Ziemlich genau ein Jahr vom Krieg waren wir da. Und ich weiß noch, ich habe dann auch gefragt, da gab es eine Martha, auch so ein Mann, so ein nettes, junges Mädel, ne? Und das ist ja nicht nur da so, das ist ja auf der ganzen Welt so. Ne? Man kriegt immer mit, was in den Ländern und zwischen den Ländern abgeht. Und dann gehst du dahin und triffst meistens einfach Menschen, die auch Träume haben, weißt du,
alle die gleichen Träume.
Sich das Beste vom Leben für sich und ihre Familie wünschen. So ganz einfach. Ne? Und das ist doch der Kern des menschlichen Daseins, dass man sich eigentlich ein schönes Leben wünscht. Und das ist jetzt einfach so zunichte gemacht worden. Und ich habe irgendwie so das Bedürfnis, dass ich diese Situation, ich muss da hin, weißt du, ich will das sehen, auch die Orte, wo wir waren ja echt in der ganzen Stadt unterwegs und Kiew hat mich damals so derbe abgeholt, weil das ist eine geile Stadt. Es hat mich so, ich war jetzt nicht in den 80ern in Berlin, da war ich zu jung, aber beziehungsweise nicht geboren, aber es hat mich so an Berlin in den 80ern, so habe ich es mir vorgestellt, weißt du, sehr ja. junge Stadt, fing gerade an oder fängt an, sehr international zu werden. Die jungen Leute, es gibt überall noch freie Räume, um Kunst zu machen. Es wird geraved, es wird, weißt du, es hat mich derbe geflasht. So, es hat mich wirklich, wirklich, wirklich sehr geflasht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diese Atmosphäre, die da jetzt herrscht, ich muss die in mich, ich muss das erleben. So, weißt du?
Ja, verstehe.
Genau. Ja, mal schauen. So, es ist auf jeden Fall eine Sache, die mich, als Madi mir das vorgeschlagen hat, wo ich so sofort, ja, Mann, auf jeden Fall.
Ich bin für mich dabei. Ist das nach wie vor super schräg, Klitschko als Bürgermeister zu sehen. Ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, aber ich habe die beiden Klitschkos, als die anfingen in Hamburg zu trainieren, da war ich halt Teenager und bin Hamburg-Wandsbek gewohnt und bin immer mit unserem Hund, so richtig schöner Golden Retriever und so, ne, spazieren gegangen und da sind die in dem gleichen Park immer joggen gegangen.
Beim Universum Gym, ne, war damals da noch.
Genau, und da hatte gerade der erste Klitschko seinen Doktor gemacht und ich weiß noch, dass ich da durch den Park lief mit meinem Vater und dem Hund und mein Vater noch sagte, gratuliere Herr Doktor, ja, danke schön. Und das war so, als sie gerade anfing mit ihrer Weltkarriere und die dann zu sehen überall in den Boxringen und jetzt dann auf einmal ihn zu sehen als Bürgermeister in diesen, mit dieser völlig veränderten Miene und gefühlt 10 Jahre gealtert im Gesicht innerhalb eines Tages vor dem Hintergrund dessen, was dort passiert, das ist für mich nach wie vor ein super schräges Bild, wenn ich denke, ey, der hat meinen Hund Balu gestreichelt. So, und jetzt ist der Bürgermeister und wird von Russland zerbombt. Ey. Digga, ey, was für ernste Themen heute. Wir sind schon über eine Stunde hier drüber.
Alter. Ja, wir sind einfach zwei Emos. Ne? Man könnte wahrscheinlich so einen lustigen Podcast. Aber ey.
Ich wollte was Deutsches vorrappen.
Okay.
Von Eminem. Ich wollte Eminem auf Deutsch.
Ja, rap mal Eminem vor, bitte.
Okay, das als Letzte. Ja, pass auf. Also, Slim Shady auf Deutsch. Also, der schmächtige Zwielichtige. Pass auf.
Wie, der was nochmal?
Der schmächtige Zwielichtige.
Der schmächtige Zwielichtige. Okay, das ist geil. Pass auf, das ist schon mal Titel.
Es ist super schwer. Ich schicke dir nachher mal den Text, ich schicke dir den mal, dann kannst du es mal üben, du kannst es nämlich besser, du kannst schnell sprechen als ich, berufsbedingt. Also, ich bin der schmächtige Zwielichtige, ja, ich bin der echte Zwielichtige, alle anderen schmächtigen Zwielichtigen sind nur am Imitieren. Möge der echte schmächtige Zwielichtige bitte aufstehen, oh. Bitte aufstehen, bitte aufstehen, oh. Möge der echte schmächtige Zwielichtige bitte aufstehen, bitte aufstehen, bitte aufstehen.
Oh, Dicker. Ey, das ist heftig.
Ist hart, oder?
Eigentlich müssen wir der schmächtige Zwielichtige, das ist eigentlich super.
Mit dem Original wie
ja, ich finde das also der schmächtige Zwielichtige. Und man hat auch direkt ein Bild davor, weißt du? So, man weiß ja. Genau, man kennt sie alle, diese schmächtigen, zwielichtigen Leute, die einen dazu auffordern, aufzustehen, ob es in der Bahn sei.
Ja, bitte aufstehen, bitte aufstehen.
Woran, bitte aufstehen. So. Das ist der Schaffner, dieser schmächtige, zwielichtige, weil ich kein Ticket habe, soll ich aufstehen? Ist geil. Okay, sehr, sehr cool.
Ja.
Christian,
ja.
Wann spielt ihr als nächstes Frankfurt?
Wir spielen morgen Paris, dann Luxemburg, dann Frankfurt, Köln, Amsterdam, und dann, fuck, Alter, ich weiß gar nicht, wann wir uns sehen. Dann Prag, Budapest, Wien, Stuttgart, Eindhoven, Berlin, Warschau, Krakau, Leipzig. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie eine Folge drehen in 2 Wochen. Drehen, das
kriegen
aufnehmen.
Wir kriegen wir hin. Ich bin ja auch, in 2 Wochen bin ich noch nicht los. Je nachdem,
In 2 Wochen bin ich einen Tag da am 15. April. Vielleicht können wir es sogar im Lost Place machen.
Ja, das können wir. Wir haben, ja. Geil. Lass uns das checken. Genau, dann geht's ja bei mir auch los, aber das kriegen wir hin. Ey, es war wieder mal, auch wenn du wirklich, ne, mit dem Pädophilie-Thema hast du mich wirklich eiskalt erwischt.
Tut mir auch leid, aber ich musste wirklich mit jemandem drüber reden.
Also. Nee, und ich merke auch, das ist etwas, was ich irgendwie sehr verdränge und so nicht irgendwie in meinen Energiezyklus lasse. Aber ey, sehr gut, darüber müssen wir reden. Und ich wünsche dir geile Shows. bleib gesund.
Ja, du auch. Also ich hoffe, du wirst nicht krank und wenn, dann, dass du vor der Tour wieder gesund bist.
Ja, wird ja schon.
Alles klar.
Alles klar, bis denn.
Alles Liebe.
Ciao.
Bis dann.